Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der aus Großbritannien kommt, der seit mehr als 40 Jahren in Bayern lebt und der 30 Jahre lang der Leiter und der Chefredakteur war des Bayerischen Wörterbuchs. Ja? Professor Anthony Rowley. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, grüße Gott.
Wie geht es Ihnen in dieser so ganz anderen Dialektzone?
Es ist schon merkwürdig. Ja, ich müsste eigentlich meine Sprache umstellen. Ich hoffe, dass die Württemberger mich auch verstehen, wenn ich versuche, Hochdeutsch auf die mir inzwischen übliche bayerische Art zu sprechen. Ich habe in Stuttgart jetzt nicht unbedingt das krasseste Schwäbisch gehört, muss ich ganz ehrlich gestehen, und habe mich sprachlich einigermaßen zu Hause gefühlt.
Also was Ihre Verständlichkeit angeht, müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Die liegt bei annähernd 100%. Und die Dialektgeschichte angeht, gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten zwischen dem bayerischen und dem schwäbischen Dialekt?
Natürlich, das sind beides oberdeutsche Dialekte. Also sie teilen eigentlich eine Reihe von Gemeinsamkeiten, lautlicher Art, auch im Wortschatz. Der deutsche Süden hat viele Samstag gegenüber Sonnabend, Grußverhalten. Ich weiß nicht, ob man jetzt gerade in Stuttgart Grüß Gott sagt im Alltag, aber auch solche Sachen. Grob gesagt gibt es in Deutschland sozusagen einen Nord-Süd-Gegensatz, wo Baden und Württemberg schon eher mit Österreich und Bayern gehen, Hessen manchmal eigene Wege geht, manchmal auch mit der Mitte.
Okay.
Aber es gibt so drei Schienen, vielleicht eine Südschiene, eine Mittelschiene, wo die Pfalz auch manchmal mit Hessen, Thüringen zusammengeht und dann der Norden sprachlich.
Was das Dialekttechnische in Bayern angeht, damit beschäftigen Sie sich jetzt schon so viele Jahre, dass es überhaupt noch irgendetwas gibt, was Sie da überrascht?
Immer wieder, ja. Ich meine, wir machen ein Wörterbuch, wir stoßen natürlich auf neue Wörter immer wieder. Das hat mich neulich überrascht. Ach, ein Genitiv, weil Dialekte haben eigentlich keine Genitive, aber bei Personennamen hat man hier oder da, und ich habe jetzt festgestellt, dass man Familiennamen mit einem Genitiv S benutzt. Also Kufners kommen heißt alle Mitglieder der Familie Kufner. Solche Genitive erwartet man nicht. Also es gibt Sachen, die auch ein Linguistin vom Stuhl hauen kann.
Was das Wörterbuch, das bayerische Wörterbuch angeht, stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie gerade mal bei den Buchstaben D angelangt sind, erstens, und zweitens, dass erst im Jahr 2060 man mit dem Wörterbuch zu Ende ist und Sie 2060 dann, wenn ich richtig gerechnet habe, 107 Jahre alt sind?
Aber ich gehe schon hinein zur Schlussveranstaltung. Es ist ja so, dass die Bayern die Ersten waren, die so ein Dialektwörterbuch gemacht haben. Ein gewisser Johann Andreas Schmeller hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom König höchstpersönlich, König Ludwig, den Auftrag bekommen, ein Dialektwörterbuch zu machen. Und die Idee schlug ein, und dann hat man ein Kartell gebildet und alle deutschen Dialektlandschaften haben dann solche Wörterbücher bekommen. Das sehr gute schwäbische Wörterbuch in 7 Bänden von Hermann Fischer, das liegt schon vor. In Freiburg wird ein badisches Wörterbuch bearbeitet, es gibt ein fertiges pfälzisches Wörterbuch, und die Bayern waren auch die Letzten dann.
Okay.
Deswegen brauchen wir jetzt, wir haben ja 1995 begonnen.
Der Mann, der aus England kommt, der in Bayern lebt und der Experte ist für die bayerische Sprache und die bayerischen Dialekte. Jahrgang 1953, wo in England kommen Sie her?
Ich bin aus Skipton in Yorkshire, Nordengland.
Okay, wie weit von London weg? 300 Kilometer?
Ja, das sind 212 Meilen, 300 Kilometer nördlich von London.
Sie haben noch einen sehr persönlichen Bezug dahin, weil Ihre Mutter dort noch
lebt. Meine Familie lebt noch da, meine Schwester, meine Mutter, die 96 Jahre alt ist, lebt auch noch in England. Ich schaue regelmäßig natürlich nach.
Ja, auch jetzt in Corona-Zeiten? Oder
ich war
waren
vor
Sie da
Corona-Zeiten
nicht
da. Jetzt ist es ein bisschen heikel in Nordengland und da warte ich, bis das ein bisschen besser wird.
Mit Ihrer Mutter ist alles gut gegangen,
bestens,
weil gerade die
bestens,
alten Menschen in England große Probleme bekommen haben wegen Corona.
Also da hat man schon Sorgen.
Wie sind Sie eigentlich zur deutschen Sprache und dann später zum bayerischen Dialekt gekommen? Hatten Sie Deutsch in der Schule?
Ich habe in der Schule meine dritte Fremdsprache nach Latein und Französisch. Ich habe einen sehr guten Deutschlehrer gehabt. Das war vielleicht der Hauptgrund. Habe an der Uni auch dann Deutsch und...
Also Germanistik studiert auch?
Ich habe Germanistik studiert und allgemeine Sprachwissenschaft. Und da waren auch sehr gute Lehrer, die mich dann einfach für das Fach begeistert haben. Dann habe ich in England, wenn man Deutsch studiert, da muss man ein Jahr in Deutschland verbringen. Da war ich in Regensburg und
das war
haben wir bayerisch gesprochen, Dialekt.
Der große Sprung ins Bayerische Mitte der 70er Jahre. In Regensburg sind Sie dann erstmal geblieben oder wieder zurückgekommen?
Ich bin zurück nach England, Abschluss gemacht und wieder mit einem Stipendium des Akademischen Austauschdienstes zurück nach Regensburg.
Dann Bayreuth, für Sie insofern eine wichtige Zeit Ihres Lebens, weil Sie dort promoviert haben und sich auch später habilitiert
haben. Ja, das war meine erste Stelle als Assistent, heißt es, an der Uni. Also ich habe da unterrichtet auch, deutsche Sprachwissenschaft. Ja, und war eine schöne Zeit, wenn man sich ein bisschen etabliert, die Kollegen kennenlernt.
Dann als außerordentlicher Professor, dann München, Ludwig-Maximilians-Universität.
Ich bin 1988 nach München gekommen, aber an die Akademie der Wissenschaften als Leiter des Projekts des Bayerischen Wörterbuchs. Bin dann, das heißt außerplanmäßiger Professor an der LMU. Ich habe also immer eine Vorlesung, ein Hauptseminar vielleicht gegeben, aber nicht den vollen Unterricht. Aber ich war hauptsächlich mit dem Wörterbuch beschäftigt, mit unserem Forschungsprojekt.
Machen Sie das weiter an der Universität mit Seminaren und Vorlesungen?
An der Uni mache ich es jetzt nicht. Ich möchte vielleicht noch ein allerletztes Mal was anbieten. Aber ich bin noch Leiter dieses Wörterbuchs und da versuche ich jetzt meine Arbeitskraft vor allem einzusetzen, dass es vorangeht, damit ich mit 107 Jahren wirklich zum Abschluss kommen kann.
Genau, dann sind wir bei dem, wo wir vorhin schon mal waren, 2060. Also das ist jedenfalls der Plan, wird dieses Wörterbuch dann fertig sein mit dem Buchstaben, was ist der letzte Buchstabe?
Z. Mal Zypresse oder Zwiederwurzen, irgend so ein schönes bayerisches Wort.
Apropos schöne bayerische Wörter, es gibt von Bazi bis Zerfixalluja alles Mögliche.
Ja.
Wir sollten oder wollten uns ein paar bayerische Begriffe angucken. Mhm. Fangen wir mit einem sehr einfachen an. Bazi. Was ist Bazi? Wer oder was?
Es ist ein Schimpfwort, das man manchmal sogar ist. Deshalb Bazi kann vielleicht sogar eine Anerkennung sein für jemand, der schlau ist, ein bisschen hinterfotzig. Ja. Hund, sagt man auch auf Bayerisch. Das kommt von, das ist eigentlich Wienerisch, Lumpatius Vagabundus. Herausgekürzt, also eine schlaue Gestalt.
Was ist ein Jamsterer?
Das ist eigentlich auch wienerisch und in Bayern dann auch noch üblich geworden. Das ist einer, der andauernd gehorsamste Diener sagt.
Okay, also einer, der ein bisschen schleimig unterwegs ist.
Ein Mensch, der zumindest so tut, als ob er einem immer dienlich sein wollte. Aha. Aber vielleicht ist es auch nur so tun.
Diese Überlappung zwischen dem Österreichischen und dem Bayerischen, die hatten wir jetzt gerade in beiden Fällen. Kann man das, ist das so eine Regelmäßigkeit?
Was ja, die es ist eigentlich der gleiche Dialekt. Wenn einer Dialekt spricht, kann man nicht sofort sagen, er kommt von diesseits oder jenseits der Grenze. Wenn man Standarddeutsch spricht, dann schon. Da hört man die Österreicher sofort raus.
Was hat eigentlich Servus für einen Ursprung?
Servus. Früher hat man ja auch in München sowas wie Ade gesagt und das ist im Ersten Weltkrieg abgelegt worden. Dieses Servus ist in Bayern seit 1915, 16. Das dürfte auch aus der österreichischen Militärsprache herkommen, vielleicht sogar aus der ungarischen Militärsprache, weil man da Lateinisch noch als Befehlssprache gehabt hat bis so 1860 herum. Und Servus ist Lateinisch ihr Diener.
Und warum hat man das Ade abgeschafft?
Man hat gewusst, es ist Französisch und das war ja der Feind.
Okay, das ist eine plausible Erklärung, auf die man aber auch erstmal kommen muss. Was ist mit Zerfix, Halleluja?
Ja gut, so Schimpfwörter kommen oft aus dem Bereich des Göttlichen, des Erhabenen und Zerfix ist Kruzifix.
Aha.
Halleluja, Sakrament, man kann die Wörter Sackelzement sagt man, wenn man nicht ein Sakrament beleidigend in den Mund nehmen will.
Dann habe ich mir einen Begriff noch rausgeschrieben, von dem ich hoffe, dass ich ihn halbwegs unfallfrei formulieren kann. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Zwergsacker-Beef.
Sagen Sie es nochmal.
Zwergsacker-Beef. Soll ich es buchstabieren? Z-W-E-R-C-K, Zwergsacker-Beef.
Also Zwergsacker heißt einfach Querfeld ein. Zwerg ist aha. Quer, Acker ist... Und das letzte Wort?
Beef.
B-I-E-F.
B-I-E-F. B-I-E-F. Wissen
da
Sie
bin
nicht?
Ich auch befragt.
Herrlich, ich finde es großartig. Ein Sprachforscher, der zugeben
aber Sie müssen
muss,
mir dann sagen, was es ist.
Ich weiß es nicht, ich habe es mir nur aufgeschrieben. Aber wir können, also Herr Google ist ja unser aller Freund, mhm. Wir werden gleich, wenn die Musik läuft, gucken, was es bedeutet ja. Und dann greifen wir es nochmal auf.
Ja.
Was dieses komische Zwergsacker-Beef angeht, müssen wir oder muss ich in erster Linie kapitulieren. Also auch die Suchmaschinen haben nichts geliefert.
Ich kenne das nicht.
Wir lassen es und wir beerdigen es und haben nie darüber gesprochen. Sagen Sie, Herr Röhli, als Sie nach Deutschland gekommen sind, nach Bayern, erst Regensburg, dann Bayreuth, haben Sie bei dem Bayerischen irgendetwas verstanden oder haben Sie das als neue Fremdsprache lernen müssen?
Am Anfang als Student habe ich, glaube ich, kein Wort verstanden beim Hausmeister im Studentenwohnheim. Da stand ich baff da. Aber Gott sei Dank waren alle Studenten damals aus der Umgebung von Regensburg und die haben mich so allmählich herangeführt.
Ja.
Also nach einem Jahr habe ich es einigermaßen gut verstanden.
Können Sie sich noch erinnern, was Sie an diesem Dialekt so fasziniert hat?
Ja, das ist von der Studienrichtung her, haben wir eigentlich immer Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Sprachgeschichte. Und im Dialekt werden diese Facetten, das geht ja alles aufs Althochdeutsche zurück. Also da macht's im Philologenhirn irgendwann Klick, das ist Mittelhochdeutsch so, das ist das und das. Ja. Und außerdem habe ich wahrscheinlich immer gern mit den Leuten geredet oder zugehört. Wie ich gesehen habe, dass alle Dialekt reden, habe ich gedacht, dann muss ich mich auch damit befassen.
Okay, jetzt geht man bei uns zumindest davon aus, bayerischer Dialekt, das ist alles eins. Das ist aber kompletter Blödsinn, weil es ja die verschiedensten bayerischen Dialekte gibt. Welche sind die wichtigsten?
Ja, es ist wie in Württemberg oder Baden. Es gibt, jedes Dorf hat eigentlich einen Dialekt. In Bayern grob gesagt gibt es Norden, Mittel und Süden. Süden sind die Alpen und hauptsächlich Tirol.
Das ist Oberbayerische?
Kommen in Bayern kaum vor. Das sind die, die K sagen, Kur, mit dem K laut, anstatt einem normalen K. Und dann gibt es die große Fläche, Donautal, Isartal, Ober- und Niederbayern. Die sind die L-Vokalisierer. Die sagen nicht viel, die sagen Fui. Der Fui. Münchner hat Fui, Zfui, Gfui.
Viel
also
zu viel
ist kein
Gefühl.
L am Ende. Und ja. Der Wiener hat Fü, Tfü, Gfü. Ist auch kein L am Ende. Gleicher Dialekttyp, bloß andere Ausprägung. Und dann der Norden, die Oberpfalz, das sind die Vokalstürzer. Die sagen nicht Kur, wie im Süden, die sagen Ko.
Bitte?
Also nicht die Kuh,
die Kuh?
Kur, sondern Ko. Nicht aha. Der Bub, Bur, sondern Bo. Das nennt man gestürzte Diphthonge, gestürzte Zwielaute, weil es andersrum ist. Au anstatt Uhr. Der Witz heißt, wie bringe ich einen Oberpfälzer zum Bellen? Also zuhörende Oberpfälzer, entschuldige ich mich für diese sprachliche. Aber heute gibt's Freibier. Die Antwort, wo, wo.
Wo,
und,
wo,
wo, wo, wo. Ja, wo, wo.
Oh Gott.
Ist natürlich ein blöder Witz, wie immer, solche Sprachwitze.
Das heißt, Herr Röhli,
es gibt drei große Gebiete, Süden, Mittel, Norden.
Das heißt, wenn Sie sich in Sie begeben sich in irgendein bayerisches Dorf, dann graben Sie irgendwann wieder was vollkommen Neues aus, das Sie sozusagen in Ihr Wörterbuch einsortieren können?
Na, wir haben die Sammlung schon. Eigentlich haben uns Korrespondenten aus ganz Bayern seit Jahrzehnten schon auf Fragelisten geantwortet. Wie sagt man Schmetterling? Und die schreiben dann, wie sagt man, was weiß ich, Holzhauen? Und die schreiben uns dann die Antworten. Wir haben eine große Sammlung. Manchmal haben wir Nachfragen.
Okay. Wir wollten über das Bier sprechen, also über jenes Getränk, zu dem die Bayern ja ein durchaus entspanntes Verhältnis haben. Ha? Weiß man eigentlich, woher Bier kommt, sprachlich gesehen?
Also ich nehme an, es gibt zwei Erklärungen, aber wahrscheinlich lateinisch Biber, etwas zu trinken.
Okay.
Aus den Klöstern, die ja auch Bier gebraut haben.
Ja. Was Bier angeht, das nimmt immerhin 4 Seiten in Ihrem bayerischen Wörterbuch ein. Also es gibt verschiedene Formen von Bier. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es ein sogenanntes Abdankbier gibt. Was ist das?
Das Abdankbier, das ist beim Abdanken, bei der Hochzeit wird abgedankt, allen gedankt. Und da muss man auch mal ein Bier haben zum Prosten.
Okay.
Es gibt im Wörterbuch, tun wir nämlich nicht nur die Bedeutungen, sondern auch den Sachverhalt erläutern. Und das war mit dem Bier früher nicht so einfach. Es gab bestimmte Brautermine. Bier ist schlecht geworden, wenn man nicht aufgepasst hat.
Aha.
Und es gab sogar Feste, das alte Bier heißt in Bayern. Da hat man dann alles aufgetrunken, was da noch im Lager war, im Keller, damit es ja nicht schlecht wird. War eine recht lustige Angelegenheit.
Was ist das sogenannte Dreibier?
Drei Bier, das weiß ich jetzt nicht auf Anhieb. Da
müsste
ich in meinem Wörterbuch nochmal nachschlagen.
Was ist das sogenannte Handschuhbier?
Handschuhbier. Also die Details habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es sind in der Regel so Bier im Rahmen eines bestimmten Brauchtums.
Okay.
Und in der Regel ist sowas wie entweder Arbeitsbrauchtum, man trinkt bei bestimmten Anlässen. Beim Haus errichten zum Beispiel gibt es Bier. Bei der Hochzeit gibt es ganz bestimmte Anlässe für Bier trinken. Es ist ja manches recht stark ritualisiert, auch mit Alkohol, mit dem Trinken.
Dann gibt es das sogenannte Zeigelbier.
Ja, das ist eine Biermenge natürlich. Man geht in ein Wirtshaus in Bayern ja nicht, man bestellt, ich möchte ein Bier, man sagt, man möchte eine halbe oder eine Maß oder ja, ein Seidel eben. Das sind, eine halbe ist ein halber Liter, eine Maß ist ein Liter. Es gibt ein Weißbier, Weizenbier. Also das Wort Bier wird bewusst ausgelassen, weil das so selbstverständlich ist, dass man das Bier nicht sagen muss.
Sprachforschung, Herr Rowley, bedeutet ja auch sozusagen in die Kulturgeschichte eines Landes oder eines Stammes einzutauchen.
Es ist schon so, dass praktisch das ganze Volksleben sich im Dialekt spiegelt. Ja, und dann muss man ein bisschen einen Begriff haben natürlich von der Volkskultur, um überhaupt den Dialekt zu verstehen, von der alten Landwirtschaft, damit man die Bilder und Vergleiche versteht. Selbstverständlich, ja.
Kirche spielt auch eine Rolle, Religion?
Natürlich. Bei den Schimpfwörtern, der Kruzifix oder so. Es ist wohl so, dass, also typischerweise, Protestanten schimpfen nicht so, nehmen nicht den Namen Gottes und seine Attribute so als Schimpfwörter her wie katholische Völker. Das ist absolut richtig, ja.
Die Polen auch?
Polen, Iren, Italiener sind da die Haupt- und Bayern. Natürlich sind die hauptsächlichen Schuldigen. Und die Iren auch, also katholische Völker fluchen gern Gotteslästerung.
Während
wir Protestanten vielleicht eher, ja gut, da haben wir anale Sexualflüche, in Bayern ist es wohl schon so,
Gibt es denn dafür eine Erklärung, dass katholische Völker gerne und häufig und oft fluchen?
Gerade den Protestanten ist es ausgetrieben worden durch übertriebene Frömmigkeit, würde ich sagen, in dieser Hinsicht.
Das heißt, die Katholiken pflegen einen legereren Umgang mit dem Glauben und dem lieben Gott?
Eine entspanntere Beziehung zu ihrem Herrgott.
Ja.
So habe ich das immer empfunden. Das ist zumindest eine Tatsache, dass diese Art von Fluch, das hängt ein bisschen mit der vorherrschenden Religion zusammen.
Es gibt ja noch andere Dialekte in Deutschland außer dem Bayerischen. Es gibt das Sächsische, das Fränkische, das Badische, Alemannische und so weiter. Gibt es eigentlich eine Hierarchie der Dialekte, einen bestimmten Stellenwert, den ein Dialekt in einem Land hat?
Es gibt immer wieder so Allensbach-Befragungen. Welcher Dialekt ist der beliebteste? Die armen Sachsen, Obersachsen, kommen immer unten vor. Das heißt, die sind am wenigsten beliebt. Die Bayern schneiden recht gut ab eigentlich. Wobei, wenn man im Norden und im Süden fragt, sind im Süden die Bayern relativ beliebt. Wahrscheinlich gerade in Bayern. In Norddeutschland sagt man eher das Plattdeutsche. Aber Bayern gehört mit zu den beliebtesten. Aber natürlich sind alle Dialekte gleich im Prinzip. Ja. Und sogar im deutschen Grundgesetz steht ja, kein Mensch darf wegen seiner Sprache bevorzugt oder benachteiligt werden. Also allein schon von der Verfassung her sind alle Dialekte gleich. Auch das Obersächsische.
Wo rangiert in dieser Hitparade das Schwäbische?
Im Mittelfeld. Ja. Im Mittelfeld, ja.
Und das Badisch-Alemannische?
Noch hinter dem Schwäbischen. Das hängt nicht mit den Sprachen zusammen. Ich glaube, das hängt mit... Viele Leute machen Urlaub in Bayern, empfinden das als schön und assoziieren den Dialekt mit der Landschaft. Während Obersachsen als Industrielandschaft als hässlich galt. Und das wird auf den Dialekt projiziert. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit dem Dialekt an sich zu tun.
Professor Anthony Rowley, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, 30 Jahre Leiter und Chefredakteur des Bayerischen Wörterbuchs. Ein Mann, der auch, ich glaube, bis heute im bayerischen Fernsehen so seine eigene kleine Nische und Rubrik hat.
Ja, um Dialektwörter zu erläutern, ja.
Ja, zum Beispiel?
Jemand schickt irgendein Wort rein. Jetzt fallen mir natürlich auf Anhieb wenig Beispiele. Vielleicht Pschortdierhei ist ein Wort.
Was für ein Ding?
Pschortdierhei. Bescheidtüchlein, das ist das Tuch, das man zur Hochzeit mitnimmt, um dann für die Daheimgebliebenen ein Bescheid, also ein Stück Kuchen oder ein Stück Essen mit nach Hause zu nehmen für die Daheimgebliebenen.
Also zum Einpacken dann?
Ja.
Okay. Das erklären Sie dann in 5 Minuten?
Ja, das heißt in der Regel, also bei uns sagt man Schwarte, was ist das für ein Wort? Dann geht eine Kollegin auf die Straße, fragt vielleicht zwei japanische Touristen, kennen Sie das Wort? Vielleicht finden Sie einen Bayern, der das wirklich kennt, wenn man Glück hat. Dann dürfen, wenn das niemand erraten hat bei der Befragung, dürfen Zuhörer rein, oder Zuschauer hineintelefonieren, gewinnen eine Tasse und dann kommt der Fachmann, das bin ich, und erkläre, was das ist. Ja.
Ansonsten glaube ich, vielleicht täusche ich mich auch, glaube ich, dass der Trend eher weg vom Dialekt geht, zumindest in den Medien, was Radio und Fernsehen angeht, oder ist es zumindest in Bayern anders?
Ich habe in Bayern nicht so das Gefühl, der Trend geht zwar nicht hin zum Dialekt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass in Bayern und wenn auch in Österreich der Trend weg vom Dialekt geht. Ich weiß nicht, wie es in Württemberg ist. Da heißt ja in dem blöden Spruch, wir können alles außer Hochdeutsch. Das heißt, man hat offensichtlich ein bisschen das Gefühl, dass das Schwäbische schon auch landesprägend ist.
Also der Spruch ist uralt und eigentlich inzwischen von vorgestern. Und der noch gilt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber wie ist es an den Schulen? Gibt es da einen Trend
hin zum Schulministerium Dialekt, weg vom ist eigentlich Dialekt? Sehr dafür, dass man die Kinder alle Sprachformen, die sie mitbringen, Dialekt und Standardsprache gut ausbauen und dann richtig einsetzen.
In Bayern?
In Bayern, ja. Okay. Also das gehört sogar in die Lehrpläne hinein, dass alle Sprachfertigkeiten, es gab natürlich eine lange Zeit in ganz Deutschland, wo man die Dialekte wirklich abgelehnt hat und sie austreiben wollte. Das ist, glaube ich, in Bayern. Aber sonst auch in Norddeutschland gibt es sogar Unterricht im Plattdeutsch oder Plattdeutsch als Fremdsprache für die Schüler. Dialekte sind zum Teil
im Kommen. Nachrichten auf
Plattdeutsch. Es gibt in Radio Bremen Nachrichten auf Plattdeutsch, ja.
Ja. Sie haben, Herr Rowley, 2 Staatsangehörigkeiten.
Ja, ich bin Vereinigtes Königreich und Deutschland, ja.
Das ging damals noch, als Sie die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben?
Das geht jetzt erst seit 10 oder 15 Jahren. Ja. Das ist so eine Errungenschaft der EU eigentlich.
Ja. Hat es Vorteile, wenn man 2 Staatsbürgerschaften hat?
Das heißt, dass ich hier wählen darf einfach und dass ich trotzdem nicht auf mein Engländertum verzichten muss.
Ja.
Habe ich ganz gern. Ja.
Wenn Sie auf Ihre Heimatinsel schauen, dann gibt es dort ein paar Probleme. Fangen wir mit Corona an. Warum tun sich die Engländer so schwer damit, diese Pandemie in England, in Großbritannien in den Griff zu bekommen?
Sie haben, glaube ich, ein bisschen gezögert, zunächst ganz harte Maßnahmen zu treffen. Das geht vielleicht ein bisschen gegen den englischen Geist, so alle Leute zu kontrollieren und einzuschließen. Zumindest hat die Regierung länger gewartet, als vielleicht, ja gut, aus medizinischer Sicht sinnvoll gewesen wäre. Und es ist komisch, man hat es heute noch nicht so sehr auf die Reihe gebracht, dass man da die Infektionswege nachvollzieht. Ja. Ist das Schlampigkeit oder?
Also überzeugt Sie eigentlich der britische Premierminister Johnson?
Oh, ich verstehe, ich mag ihn, wenn man so will. Er hat eine gute Präsenz. Mir scheint, dass er sich, also seine Kompetenz hat sich nicht so bewahrheitet, aber das ist mein subjektives Urteil jetzt als Regierungschef.
Was die Bekämpfung dieser Pandemie
angeht. Aber das ist ja eine schreckliche Situation für jeden, der an der Macht ist jetzt, dass er sich dem stellen muss. Also das kann keine Kritik sein.
Ne? Und dieser Boris Johnson hat noch ein zweites Problem. Er muss irgendwie diesen Brexit jetzt bis Ende des Jahres hinkriegen.
Ja, aber er ist ja praktisch mit Brexit als Programm angetreten. Also das wird er wahrscheinlich mit Freude tun. Mit Brexit ist so, als ich nach Deutschland kam, war das Vereinigte Königreich noch nicht in der EU. Es hat keine Probleme gegeben eigentlich. Deutsche Studenten konnten auch nach Großbritannien kommen ohne Probleme. Ich nehme an, die Briten werden sich irgendwie durchmogeln. Es wird sicher nicht so glatt gehen wie in der EU. Und wie es mit der Wirtschaft geht, da müssen wir abwarten. Nordirland sehe ich gewisse Probleme natürlich.
Schottland?
Gerade mit einer Zollgrenze. Und ich denke, dass ja, wenn Schottland dann aus dem Vereinigten Königreich austreten will, das scheint mir fast wahrscheinlich, ja. Ich würde sagen, Schmugglerparadies dann in Zukunft mit Irland. Aber ja. Ich hoffe sehr, dass es gut geht. Ich kann mir vorstellen, was alles schiefgehen könnte. Ich denke, ja, ich wünsche der Regierung nur alles Gute, dass es einmal gut geht.
Dann hoffen wir beide im Interesse, im Übrigen von beiden Seiten, nicht nur der Briten, sondern auch im Interesse Europas, dass es irgendwie halbwegs vernünftig über die Bühne geht. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.